D-Radio Wissen. Mein Studium.
Mit Britta Mersch einen schönen guten Tag. Ich habe vor kurzem mal eine schöne Situation erlebt. Da war ich mit einer Freundin unterwegs zu einem Treffen und bei dem war auch eine Frau, die ich nur flüchtig kenne. Und im Moment, da ist das Heiraten in diesem Freundeskreis ein Dauerthema. Und meine Freundin erzählte mir, dass eben diese Bekannte kürzlich einen Heiratsantrag von ihrem Freund bekommen habe. Bei dem Treffen habe ich dann die Frau gesehen, begrüßt, aber erst nichts gesagt. Ich wollte jetzt auch nicht sofort mit der Tür ins Haus fallen. Irgendwann fing sie aber selbst mit dem Thema an und hat dann in dieser Runde auch erwähnt, dass sie bei Facebook ihren Status von in einer Beziehung auf verlobt geändert habe. Ich habe dann gratuliert und auch erwähnt, dass ich schon auf der Hinfahrt davon gehört habe und da wurde die Frau ganz sauer und sagte, dieser Frau, also meiner Freundin, könne man ja wohl nicht im geringsten vertrauen. Ich fand das sehr interessant und zwar besonders ihren Umgang mit Facebook, denn da gibt es aus meiner Wahrnehmung drei Typen von Nutzern. Es gibt einmal diejenigen, die das gezielt als Werbung nutzen und zum Beispiel von ihren neuen Projekten berichten. Dann diejenigen, die das herumschicken, was ihnen im Alltag als interessant oder bemerkenswert vorkommt. Und dann diejenigen, die immer noch denken, dass sie die Internetseite privat nutzen können. Warum das so ist, also warum Plattformen wie Facebook so unterschiedlich wahrgenommen werden, mit dieser Frage könnten sich zum Beispiel die Kommunikationswissenschaftler beschäftigen. Die untersuchen dann genau das, also wie Informationen zwischen Menschen verbreitet werden und welche Rolle dabei zum Beispiel so eine Online-Plattform wie Facebook spielt. Wir kümmern uns jetzt eine Stunde lang um den Studiengang und beginnen mit den Fakten zum Fach.
Worum geht's?
Studenten der Kommunikationswissenschaft beschäftigen sich mit der Frage, wie Menschen miteinander kommunizieren und welche Rolle dabei die Medien einnehmen. Wichtige Themen sind Journalismus, Werbung sowie Öffentlichkeitsarbeit von Unternehmen. In Seminaren und Vorlesungen erhalten die Studenten zunächst einen Überblick über das Fach. Anschließend können sie Schwerpunkte wählen. Bezieht sich dieser zum Beispiel auf die Medienwirkungsforschung, erarbeiten die Studierenden, wie verschiedene Massenmedien auf unterschiedliche Gruppen wirken und wie Forscher diese Wirkung messen.
Wo kann ich das studieren?
Das Studium ist an 10 Universitäten in Deutschland möglich. In Düsseldorf und Leipzig können sich Studenten für das Fach Kommunikations- und Medienwissenschaft einschreiben. An der FU Berlin für Publizistik und Kommunikationswissenschaft. Auch diese Fächer vermitteln nicht primär journalistisches Handwerkszeug, sondern erforschen den Umgang und den Nutzen von Medien. Fachhochschulen bieten meistens den Studiengang Kommunikationsmanagement an. Er bereitet auf eine Berufstätigkeit in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit vor.
Wie bewerbe ich mich?
An den meisten Studienorten liegt auf dem Fach Kommunikationswissenschaft ein Numerus Clausus. Er fällt unterschiedlich aus. In Münster zum Beispiel lag der NC in diesem Wintersemester bei 1,6, in Greifswald dagegen bei 3,2. Bisher war es üblich, sich direkt bei den Hochschulen zu bewerben. In Zukunft soll die Bewerbung über das Studienportal Hochschulstart erfolgen. Zurzeit ist noch offen, welche Universitäten sich an diesem Verfahren beteiligen werden.
Welchen Abschluss mache ich?
Die Studenten schließen das Studium mit dem Bachelor of Arts ab. Viele Absolventen hängen dann noch 4 Semester dran, um den Master of Arts zu erhalten. Manche Universitäten bieten das Fach Kommunikationswissenschaft nur für Bachelorstudenten an. Den Master können die Absolventen dann in einem ähnlichen Fach absolvieren. In Jena zum Beispiel hat das den Namen öffentliche Kommunikation. Das waren die wichtigsten Fakten zum Studiengang Kommunikationswissenschaft. Wie das Studium in der Praxis aussieht, das wollten wir auch mal von 2 Studentinnen wissen. Und an den beiden sieht man auch ganz schön, wie sehr sich die Lebenswege von Studenten mit den neuen Bachelor- und Masterabschlüssen verändern.
Ich bin Josephine Hinze, 25 Jahre alt und studiere den Master Kommunikationswissenschaft in Münster. Ich habe meinen Bachelor in Erfurt gemacht und hatte mich damals für Kommunikationswissenschaft entschieden, nachdem ich ein freiwilliges kulturelles Jahr in der Stiftung gemacht habe und da in der Öffentlichkeitsarbeit gearbeitet habe.
Ich bin Claudia Taubenrauch, bin 23 Jahre alt, studiere auch den Master Kommunikationswissenschaft. Ich habe meinen Bachelor in Düsseldorf gemacht und zwar im Bachelor Sozialwissenschaft mit 3 Fächern, also Kommunikations- und Medienwissenschaft, Politikwissenschaft und Soziologie. Und habe da halt im Studium relativ großen Schwerpunkt einfach auf Kommunikationswissenschaft gelegt und war mir dann auch relativ sicher, dass ich das gern machen würde und gern weitermachen würde. Ja, und dann habe ich mich für Münster entschieden.
Hier kann man 3 Schwerpunkte wählen: strategische Kommunikation, Journalismus und Medienwandel und Öffentlichkeit. Und man arbeitet dann in 2 Schwerpunkten und wählt einen dann im Endeffekt auch für seine Masterarbeit. Wir haben Seminare, wo es wirklich nur theoretisch ist, wo man denkt, was soll ich damit irgendwann mal anfangen? Das sind natürlich nur sehr wenige Seminare, aber bei denen ist es umso schlimmer. Und wir haben jetzt dann im 2. und 3. Semester ein Projektseminar, wo wir in Zusammenarbeit mit irgendeinem Unternehmen, dass wir was für die erstellen. Durchs Projektseminar hat man schon einen guten praktischen Anteil auf jeden Fall.
Ja, ich habe ein Projektseminar zu Kampagnen und Konversation. Also da geht es um Werbekampagnen, wie die wirken und vor allen Dingen, ob über sowas geredet wird, ob es Unterschiede in der Wirkung gibt, wenn man über Kampagnen redet oder wenn man das eben nicht tut. Also das finde ich persönlich sehr interessant und das Seminar ist eigentlich genau so, wie ich mir so ein Projektseminar vorgestellt hätte. Man muss halt schon beachten, es ist halt schon viel Arbeit. Also ich kann es nur mit dem Bachelor vergleichen und da ist halt der Master definitiv arbeitsaufwendiger. Aber trotz allem ist es grundsätzlich eigentlich Studieren schon in angenehmer Atmosphäre und man kennt die Leute. Also das Institut ist irgendwie relativ klein, aber sehr renommiert und man kennt alle und man hat ja die Schwerpunkte gewählt, weil man sich was dabei gedacht hat und wenn einen das interessiert, dann macht das schon Spaß. Wenn man Leuten erzählt, was man studiert, ist irgendwie eine der ersten Reaktionen immer eher so, ja, was macht man denn damit und kommt man da am Ende mit weiter? Also die Leute, die ich kenne und die irgendwie mit ihrem Studium fertig waren, die sind eigentlich alle ganz gut weitergekommen. Also da haben viele dann einfach so ein Volontariat oder ein Trainee-Programm angeschlossen und im Normalfall ging's. Also ich bin mir nach diversen Praktika ziemlich sicher, dass ich gerne in die Werbung gehen möchte. Ich habe halt auch in einer PR-Agentur gearbeitet und fand das auch sehr interessant, aber bin eigentlich davon überzeugt, dass mich am Ende die Werbung mehr reizt und ich da noch lieber arbeiten möchte.
Ich würde gerne in die Kommunikationsabteilung eines Unternehmens gehen, eventuell auch in eine PR-Agentur, aber da habe ich jetzt nicht so große Lust drauf. Also Stiftungen interessieren mich immer noch oder irgendwelche anderen Kultursachen.
Das waren Josefine Hinz und Claudia Taubenrauch, Studentinnen der Kommunikationswissenschaft an der Uni Münster. Und die haben erzählt, wie das Studium der Kommunikationswissenschaft funktioniert. Den Studiengang, den stellen wir Ihnen heute in D-Radio Wissen vor. Und wenn man sich das Wort Kommunikation mal ansieht, dann meint das ja einen Prozess, der meistens ganz gut funktioniert. Also ich kann jetzt mit Ihnen reden und Sie verstehen hoffentlich, was ich Ihnen sagen möchte. Aber das klappt eben auch nicht immer. Manchmal verstehen Menschen die Informationen, die jemand aussendet, auch komplett falsch. Ein Beispiel, in Indien, da sagen die Menschen ungern Nein, wenn sie etwas nicht wissen. Also wenn man sie zum Beispiel nach dem Weg fragt und sie wissen das nicht, da würden sie das nie zugeben, dass sie den Weg nicht kennen, sondern sie würden in eine bestimmte Richtung zeigen und sagen, ja, geht mal ein Stück da lang und dann vielleicht links und dann rechts. Und Inder, die würden das wahrscheinlich verstehen, dass der Gegenüber keine Ahnung hat und würde dann jemand anders fragen. Europäern passiert es dann aber leider, dass sie dann mal eine Zeit lang in die falsche Richtung laufen und sich wundern, dass sie das nicht finden, was sie suchen. Richtig peinlich kann das werden, wenn das in der Werbung passiert, denn sprachliche und kulturelle Barrieren können auch da schnell zu dem ein oder anderen Fettnäpfchen führen. Und Katharina Dammwert, die hat einige dieser interkulturellen Werbepannen mal gesammelt.
Friss deine Finger auf. Mit diesem Slogan hat Kentucky Fried Chicken tatsächlich versucht, den Chinesen Appetit auf Hühnchen zu machen. Natürlich nicht ganz absichtlich, denn Schuld an diesem Missgeschick ist ein kleiner Übersetzungsfehler des ursprünglichen, weitaus sinnvolleren Spruchs »It's finger licking good«.
Finger licking good.
Vorsicht geboten ist auch bei kreativen Fantasienamen, denn hierzulande gut klingende Produkte bekommen in anderssprachigen Ländern plötzlich ganz unliebsame Bedeutungen. Besonders prädestiniert für dieses Phänomen ist die Automobilindustrie. In Spanien ist ein Mitsubishi Pajero ein Mitsubishi Wixer, ein Mazda Laputa ein Mazda Hure und ein Chevrolet Nova ein Auto, das nicht funktioniert. Doch nicht nur sprachliche Defizite können misslungene Produkteinführungen in Gang setzen. Weitaus schlimmer kommt es, wenn kulturelle Eigenheiten nicht berücksichtigt werden. Ein Pharmakonzern buxierte sich mit einer Anzeige im arabischen Raum selbst ins Aus. In der Werbung war auf der linken Seite ein schmerzverzerrtes Gesicht zu sehen, in der Mitte das Medikament und rechts dasselbe Gesicht ganz fröhlich und zufrieden. Warum diese Werbung floppte, weiß Katrin Nissel vom Zentrum für interkulturelles Management der Hochschule Bremen.
Dieses Unternehmen hat nicht bedacht, dass eben nicht von links nach rechts gelesen und wahrgenommen wird, also auch eine Bilderfolge, sondern umgekehrt. Und dementsprechend niederschmetternd war natürlich auch die Vermarktung des Produktes. Also es hatte keinen Erfolg, weil jeder, der sich diese Werbung ansah, dachte so, um Gottes Willen, wenn ich das nehme, dann kriege ich ja Schmerzen. Weil am Ende für die, die halt das in der arabischen Welt wahrgenommen haben, halt das schmerzverzerrte Gesicht stand.
Der arabische Raum ist aber nicht die einzige Herausforderung für Werbetreibende. Auch für asiatische Werte fehlt in einigen Agenturen das nötige Fingerspitzengefühl. Sporthersteller Nike ließ in einem Werbefilm einen US-Basketballstar, einen Cartoon-Kung-Fu-Meister und mehrere Drachen ausdribbeln. Die chinesischen Behörden reagierten prompt und zogen die Reklame aus dem Verkehr, wegen Verletzung der nationalen Würde. Ein Affront gegen die chinesische Ehre stellte auch eine Toyota-Werbung dar. In unterwürfiger Pose salutierten steinerne Löwen vor einem Geländewagen. Dass gerade Löwen in China Autoritätssymbole einem japanischen Auto derart untertänig gegenübertreten, missfiel den Chinesen. Dass solche Fehler in unserer globalisierten Welt weiterhin passieren, scheint eigentlich unglaublich. Doch für Katrin Nissel liegt möglicherweise genau darin das Problem.
Ich glaube, dass in großen internationalen Unternehmen eher so eine Tendenz dahin ist zu sagen, ach, wir leben ja sowieso in so einer globalisierten Welt, alles ist international. Und dann fehlt manchmal auch tatsächlich die Wahrnehmung für kulturelle Unterschiede, die ja durchaus noch existieren.
Wer sich also vor solchen Missgeschicken schützen möchte, sollte die Kultur des Landes ganz genau studieren, bevor er sein Produkt dort vermarktet. Und einen guten Übersetzer sollte man sich allemal leisten, sonst geht es einem am Ende wie der Lufthansa vor 55 Jahren, die ihren spanischen Kunden nicht nur ein fröhliches Weihnachtsfest, sondern auch einen glücklichen neuen After wünschte.
Tja, naja, ob das unbedingt sein muss, weiß ich nicht. Katharina Dammwert war das über Pannen in der Werbung. In mein Studium stellen wir Ihnen heute den Studiengang Kommunikationswissenschaft vor. Der heißt nicht immer so. In Berlin, da gibt es zum Beispiel den Studiengang Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation. Es gibt aber auch einen speziell für internationale Kommunikation und Kompetenz. Und an Fachhochschulen, da heißt der Studiengang oft Kommunikationsmanagement. Das Studium da ist dann sehr praxisorientiert und bereitet auf eine Arbeit in der PR- und Öffentlichkeitsarbeit vor. Und schon im ersten Semester, da nehmen zum Beispiel die Studierenden an der Fachhochschule Osnabrück an einem Seminar teil, in dem sie ein PR-Konzept für ein Unternehmen erstellen. Da können sie dann den Praxisalltag üben, der sie später auch in Agenturen erwartet. Und in diesem Semester, da ging es um Trinkwasser von regionalen Anbietern. Julia Beiswenger, die hat die Studenten an dem Tag besucht, an dem sie ihr Konzept dem Auftraggeber vorgestellt haben.
Ein wenig angespannt sitzen die rund 20 Studentinnen und 5 Studenten des Fachs Kommunikationsmanagement im Seminar der Hochschule Osnabrück, Standort Lingen. In den vergangenen Monaten haben sie ein PR-Konzept für den Wasserverbandstag ausgearbeitet. Das Ziel? Die norddeutschen öffentlichen Anbieter von Trinkwasser sollen bekannter werden und ein besseres Image bekommen. In 2 Stunden werden die Studenten ihr PR-Konzept dem Verband vorstellen. Eine konkurrierende Gruppe von Kommilitonen tritt ebenfalls an. Keiner der jungen Leute weiß, was die jeweils anderen gemacht haben. Der Wettbewerb entspricht dem Profigeschäft, erklärt die Seminarteilnehmerin Christina Macke.
Also so in der Form, wie wir das jetzt gerade machen, wäre es beispielsweise, dass ein Unternehmen an mehrere Agenturen herantreten würde. Es gäbe ein Briefing, was sich das Unternehmen vorstellt, und dann würden diverse Agenturen ein Konzept entwickeln und dann wird das in Form eines Pitch ausgetragen. Pitch bedeutet, dass dann halt mehrere Agenturen ihre Konzepte im Wettbewerb präsentieren, das Beste dann ausgewählt wird.
In ihrer Kampagne möchte die Gruppe die regionale Bedeutung der öffentlichen Wasseranbieter betonen, fügt Melanie Malczok hinzu.
Das sind alles kommunale und regionale Wasserversorger und die zeichnen sich ja auch durch so eine gewisse norddeutsche Bodenständigkeit aus. Und das wollen wir eben hier auch rüberbringen. Wir haben uns jetzt darauf spezialisiert, den Wasserversorger so ein bisschen zu vermenschlichen, zu emotionalisieren, dass wir sagen, unser Wasser von hier mit Menschen von hier und auch mit Bildern, die so diese norddeutsche Lebenswirklichkeit sehr gut darstellen.
Die Studentin gehört zu dem Trio, das die PowerPoint-Präsentation ihrer Arbeitsgruppe vorstellen wird. Die Generalprobe leitet der Dozent Reinhold Fuhrberg.
Gut, dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt den Durchlauf machen und jeder sollte schön aufschreiben, was für Verbesserungsvorschläge wir noch haben. Ja? Okay, dann würde ich mal die Gruppe bitten, schon nach vorne zu kommen, sich vielleicht so Stühle daneben zu setzen, damit nicht alle stehen. Das sieht immer so ein bisschen aus wie so bei der Firmung oder so oder Kommunion, da stehen sie alle vorne.
Ja, dann möchte ich Sie natürlich alle herzlich begrüßen vom Wasserverbandstag, von den einzelnen Mitgliedern.
Lennart Ness beginnt die Präsentation. Er erklärt den Claim, der die Kampagne begleiten soll. Dieser lautet Wasser von hier.
Es geht einfach darum, was können wir mit diesen 3 Worten machen. Und da haben wir zunächst ganz einfach mal Menschen wie wir nutzen Wasser von hier. Und diese 3 Worte am Ende, die bilden eben diese kommunikative Klammer, die ich schon angesprochen habe, für alle möglichen anderen Kombinationen, wie beispielsweise Kinder lieben Wasser von hier oder eben auch Mitarbeiter waschen mit Wasser von hier oder du und ich duschen mit Wasser von hier.
Zu jedem Spruch gehört ein Bild. Auf einem ist ein Büroarbeiter zu sehen, der deutlich angestrengt die Zunge raushängen lässt. Auf einem anderen trinkt ein Hund aus einer Kloschüssel. Der Slogan dazu, Hunde wie wir nutzen Wasser von hier. Die Bilder sind für Plakate und Postkarten gedacht. Der Claim soll außerdem auf Merchandise-Artikeln, zum Beispiel auf Trinkflaschen, erscheinen, erklären die Studenten. Nach ihrem Vortrag folgt die kritische Auseinandersetzung. Der Seminarleiter hat noch einige Anmerkungen.
Ich sag mal von der Reihenfolge, es kam so der Claim und dann haben sie gesagt, ja, und das ist unser Claim. Der kam dann sozusagen zufällig reingeschneit, der war dann da. Das wäre sozusagen zu wenig emotional vorbereitet. So, und wenn man jetzt weitergeht, mir ging es jetzt so.
Die Gruppe diskutiert die Dynamik des Vortrags, korrigiert Rechtschreibfehler. Dann eine Pause, Zeit für Gespräche. Reinhard Fuhrberg erklärt, warum der Wasserverbandstag eine PR-Kampagne wünscht.
Das Interessante ist, wir haben sozusagen jetzt einen Dachverband, der Mitgliedsverbände hat. Das sind alles Monopolisten. Weil es gibt sozusagen in diesen jeweiligen Städten, Dörfern, Gemeinden keinen anderen Wasseranbieter. Man hätte jetzt letztendlich sagen müssen, die müssen ja gar keine Kommunikation machen, weil sie können ja dadurch nicht mehr Wasser verkaufen. Bei der Kampagne geht es ja darum, dass diese Wasserverbände, die im Stillen wirken, auch für ihre eigene Identitätsfindung sozusagen mal nach außen strahlen wollen.
Im großen Saal für die offizielle Präsentation haben sich mittlerweile die Studenten versammelt. Auch die 3 Vertreter der Wasseranbieter sind gekommen und nehmen in der ersten Reihe Platz. Es herrscht eine heitere und erwartungsvolle Stimmung, denn mittlerweile hat sich herumgesprochen, dass die Generalproben beider Gruppen gut gelaufen sind. Das steigert den Leistungsdruck, erzählt Melanie Malczok.
Ich glaube, die haben doch auch ein paar richtig gute Sachen, ganz andere Ansätze als wir. Und das wird, glaube ich, echt mega spannend. Und dementsprechend bin ich echt schon aufgeregt.
Philipp Badelmann gehört zur Konkurrenzgruppe.
Wie ist denn dein Gefühl jetzt so vorher?
Also ein bisschen aufgeregt ist man natürlich immer, aber soweit noch alles okay und wir sind gut vorbereitet und ich denke mal, dass das gut laufen wird. Probedurchgang hat eben super funktioniert, also ich bin guter Dinge.
Okay, wer wird gewinnen in diesem Pitch?
Ja, das sind natürlich wir. Also das steht ja außer Frage, weil wir am Ende natürlich das schlüssigere, bessere Gesamtkonzept haben. Aber das werden wir durchaus sehen.
Philipp Badelmann und seine Kommilitonen präsentieren als erstes. Die Vertreter der Wasseranbieter erfahren, dass ihre bisherige PR-Arbeit zu sehr auf Informationen setzte. Zu viele Texte und Grafiken seien auf ihren Internetseiten und Flyern.
Informationen haben ein Problem, dass sie meistens trocken sind. Und ein Problem, was damit einhergeht, ist, dass wenn Informationen als trocken wahrgenommen werden, kann schnell passieren, dass auch das ganze Wasser als Thema irgendwie als trocken wahrgenommen wird. Und deswegen haben wir uns doch überlegt, was wir auch kommunizieren wollen, dass Wasser mehr als nur trocken ist. Wasser ist alles andere als trocken. Und damit haben wir unseren Slogan, hinter dem wir jetzt alles andere stellen. Wasser ist für uns alles andere als trocken.
Witzige Plakate sollen das unterstreichen. Ein Mann, der unter der Dusche frühstückt, ist zu sehen. Oder ein Badender im flachen Wasser eines Sees, der mit verzerrtem Gesicht und gespreizten Armen deutlich zeigt, dass ihm das Wasser zu kalt ist. Weiter setzt die Gruppe auf Guerilla-Marketing. Events, bei denen Beobachter nicht so schnell sehen, dass es sich um eine PR-Aktion handelt. Die Studenten demonstrieren das Prinzip beispielhaft während des Vortrags von Sarah Guillon-Carr.
Dann hätten wir jetzt noch eine sehr schöne Sache aus dem Bereich Guerilla-Marketing. Das ist
boah,
total was ganz.
Ich hab Bock zu schwimmen. Wer macht mit?
Die Hälfte der Studierenden steht auf und macht Schwimmbewegungen. Sie demonstrieren damit einen Flashmob. Bei ihm verabreden sich Leute über soziale Netzwerke zu oftmals lustigen Aktionen. Die Gruppe dachte zum Beispiel daran, einen Wasserpistolen-Event zu veranstalten, bei dem alle Eingeweihten auf der Straße mit Wasser herumspritzen, um zu zeigen, dass das Kühle nass Spaß machen kann. Am Ende der Präsentation folgt anerkennender Beifall. Genauso geht es der zweiten Gruppe. Gespannt warten nun alle auf das Urteil der Gäste. Die setzen sich mit dem Seminarleiter auf das Podium. Godehard Hennies und Dörte Burg vom Wasserverbandstag sehen zufrieden aus.
Wir hatten auch mal Kontakt mit Agenturen, die für Audi, für große Firmen gearbeitet haben. Sie konnten heute manchen Standard mitgehen. Dieser rote Faden war erkennbar und das war in beiden so. Also nochmals alle Achtung.
Ja, vielleicht von meiner Seite noch. Also das fand ich, war ganz toll vorgetragen von denjenigen, die hier vorne saßen.
Und das war erstes Semester.
Das klingt doch was.
Die Gäste werden sich nicht einig, welche Arbeitsgruppe die bessere war. Sie beschließen, dass die Studenten ihre Präsentation noch einmal halten vor einem größeren Publikum. Viel Aufwand, der in der PR-Branche bei einem Pitch üblich ist. Nicht immer ist sicher, ob überhaupt ein Bewerber den Auftrag erhält. Auch bei den Studenten der Fachhochschule Osnabrück bleibt zunächst offen, ob ihre Kampagne am Ende genommen wird.
Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass die den Job bekommen. Das Fach Kommunikationswissenschaft, das war, wie wir es jetzt gesehen haben, an einer Fachhochschule. Es gibt es aber auch an Universitäten und da sieht es etwas anders aus, denn da ist das Studium meistens theoretischer. Und ein Thema, mit dem sich die Studenten an Universitäten zum Beispiel beschäftigen, ist die Wirkung von Massenmedien. Dass sie wirken, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Irgendwas machen Medien mit Menschen, so viel wie wir sie nutzen. Und Volker Gierau, der möchte das genauer wissen, der beschäftigt sich an der Uni Münster mit dem Thema Mediennutzung und Medienwirkung. Und mein Kollege Max Oppel hat den Kommunikationswissenschaftler gefragt, ob es denn im Studium mehr Theorie gibt oder mehr Praxis.
Also sowohl als auch. Wer bei uns anfängt zu studieren, dem können wir es nicht ersparen, sich das theoretisch erarbeiten zu müssen. Aber wir haben sowohl in dem Bachelorstudiengang als auch im Masterstudiengang immer auch forschungspraktische Module dabei, wo Themen vorgegeben werden und sich dann die Studierenden Teilfragen überlegen und Strategien überlegen, wie man diese empirisch untersuchen könnte. Und dann führen die auch Studien durch und werten diese auch aus.
Also Ihr Schwerpunkt ist ja einmal die Mediennutzung und dann eben die Medienwirkung. Aber so wie Sie es eben beschrieben haben, greift das ja unmittelbar ineinander, oder?
Ja, man kann es relativ schlecht voneinander trennen, weil es ist nicht so wahrscheinlich, dass es eine Medienwirkung gibt, wenn man es vorher gar nicht genutzt hat. Allerdings basiert die Nutzung immer auch auf vorhergehenden Wirkungen. Also man nutzt nur das, was man vorher schon mal genutzt hat und zu einem positiven Ergebnis, also mit einer positiven Wirkung rausgegangen ist. Zum Beispiel die Serie, die einem gefallen hat, die einem Spaß gemacht hat, die wird man weiter nutzen. Und bei der Nutzung gibt's dann wieder die Wirkung, dass es einem Spaß macht, dass es einem entspannt. Insofern hängt Nutzung immer mit Wirkung zusammen.
Und da sind wir natürlich auch bei Massenmedien. Sie haben ja eben Serien angesprochen. Ansonsten gerade bei Politik, da fällt einem auch schnell die Bild-Zeitung mal ein. Wie gehen Sie denn bei der Auswahl der Medien oder auch der Themen vor?
Ja, das hängt komplett von der Fragestellung ab. Uns als Kommunikationswissenschaftler interessieren im Prinzip alle Massenmedien, also alle Medienangebote, die potenziell allen öffentlich zugänglich sind, sind unser Gegenstand. Und das hängt dann ganz von der Frage ab. Wenn einen interessiert der Unterschied zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunkangeboten, dann wird man dort eine Inhaltsanalyse machen und die vergleichen. Wenn einen interessiert, wie bestimmte Angebote, von wem die genutzt werden, zum Beispiel neue Videospiele, dann wird man sich halt eher jüngere Nutzungsgruppen ansehen.
Wie nah sind Sie denn da an der Aktualität? Weil ich mir vorstellen könnte, dass Ihre Ergebnisse natürlich entsprechend die Branchen und auch die Medien selber interessieren könnten.
Also Aktualität ist so ein zweischneidiges Schwert. Es gibt aktuelle Fragen, auf die wir als Kommunikationswissenschaftler Antworten schuldig sind. Insbesondere dann, wenn neue Medienangebote auf den Markt kommen und wir gefragt werden, ob diese problematisch sind, ob diese, was weiß ich, einen Markt dominieren können und andere Angebote verdrängen oder ob diese zu negativen Konsequenzen bei der Bevölkerung führen könnten, dann gehen wir auch an aktuelle Themen ran. Allerdings muss man natürlich sagen, dass wir Wissenschaftler sind und die Wissenschaft arbeitet nicht unbedingt in erster Linie aktuell und möglichst schnell, sondern wir beschäftigen uns durchaus auch mit Grundlagen, mit längerfristigen Fragen. Zum Beispiel hat man über Jahre untersucht, ob das Fernsehen die Tageszeitung verdrängt. Jetzt fragt man sich eher, ob das Internet die anderen Medien verdrängt oder aufnimmt. Und das sind natürlich Fragen, die nur on the long term, also über Jahre, Jahrzehnte beantwortet werden können.
Ist es denn so, dass Studenten konkret an Forschungsprojekten beteiligt sind, also auch wenn sie on the long term sind?
Naja, der Long-Term kann bei uns dann auch schon mal die Kürze eines Jahres haben. Also um mal ein Beispiel zu nennen, ich habe abgeschlossen ein Projekt mit Studierenden zur Frage, wie Berufe in Serien dargestellt werden und ob das Konsequenzen auf Berufsvorstellungen und Berufswünsche von Schülern hat. Also die Grundidee war, dass bestimmte Berufszweige eher als unattraktiv gelten und Nachwuchsprobleme haben, Handwerk, alle technischen Berufe, Ingenieurberufe, Stichwort Fachkräftemangel. Und eine Idee war, das könnte daran liegen, dass es in den Medien kaum Rollenbilder gibt, wo diese Berufe auftauchen, sodass diese in Vergessenheit geraten könnten bei den Schülern. Mhm. Und da haben wir dann uns Serien angesehen, haben die also systematisch empirisch analysiert darauf, was wird dort gemacht und haben die Handlung einen Bezug zu Berufen und welche Personen treten auf und welche Berufe haben diese Personen und haben zunächst einmal festgestellt, dass sozusagen die Berufswelt in den Serien und zwar insbesondere in denen, die viel von Schülern gesehen werden, mit der realen Berufswelt kaum etwas zu tun hat. Also es ist natürlich viel Polizei, Justiz, Gesundheit und so weiter. Das ist klar wegen Arzt- und Polizeiserien und Krankenhausserien. Aber relativ wenig Handwerker, keine Ingenieure, keine Bergbauangestellten und so weiter. Und dann haben wir zusätzlich noch eine Befragung unter Schülern gemacht, was für Berufe denen einfallen und was für Wunschberufe sie haben. Und man kann durchaus Parallelen feststellen. Also zum Beispiel korreliert die Frage, was schätzen Sie, wie viele Models es in Deutschland gibt oder wie viele Köche es gibt mit dem Fernsehkonsum. Also der Anteil wird immer überschätzt, aber die, die viel Fernsehen, meinen auch, es gäbe viele Models, was de facto natürlich nicht stimmt. Und so können wir versuchen, uns sozusagen gesellschaftlichen Problemen zu nähern. Und das war ein Lehrforschungsprojekt. Das heißt, das waren die Studierenden, die das mitkonzipiert haben, die die Inhaltsanalyse der Serien durchgeführt haben und auch die Befragung der Schüler.
Ein Einblick in die Forschung von Kommunikationswissenschaftlern von Volker Gerau von der Uni Münster im Gespräch mit meinem Kollegen Max Oppel. Wie gelangen Informationen optimal von einem Sender zu einem Empfänger? Mit dieser Frage beschäftigen sich Kommunikationswissenschaftler. Und mit dem Studium, da ist das so wie mit allen Geisteswissenschaften. Es bildet für alles und für nichts aus. Und die Studenten, die müssen schon im Studium gut überlegen, wo sie später unterkommen möchten. Wo das sein kann, das hat Julia Beiswinger für uns herausgefunden.
Viele Absolventen der Kommunikationswissenschaft finden Arbeit in der angewandten Medienforschung an Universitäten, in der Werbung und im Marketing. Die meisten Absolventen jedoch kommen im Journalismus unter oder aber in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von Unternehmen und Agenturen. Gerade in der PR-Branche sind die Chancen auf einen Arbeitsplatz besonders gut, sagt Klaus Merten, emeritierter Professor der Kommunikationswissenschaft und Geschäftsführer der Complus-Akademie für Kommunikationsmanagement.
PR ist ja der Kommunikationsberuf, der die größte Wachstumsrate hat. Und in den USA ist es so, also auf 2 PR-Berater kommt ein Journalist. Soweit ist das schon. In Deutschland war es genau umgekehrt. 2 Journalisten, 1 PR-Berater. Aber die PR-Berater nehmen zu, die Zahl und der Anteil. Und bei den Journalisten nimmt es ab.
Der Einstieg in den Journalismus sowie in die Werbe- oder PR-Branche geht oft über ein Volontariat oder eine Trainee-Stelle von 1 bis 2 Jahren Dauer. Zumeist wird erwartet, dass die Trainees oder Volontäre für relativ wenig Geld arbeiten, erzählt Tina Hemme, die nach ihrem Germanistikstudium ein Volontariat in der Öffentlichkeitsarbeit suchte.
Ich hatte zum Beispiel eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch von einer Agentur in Hamburg, die mir schrieb: Frau Hemme, würden Sie gerne einladen, tolle Bewerbungsunterlagen, möchten Ihnen aber vorweg mitteilen, dass es im Volontariat, ich glaube, es waren 300 oder 400 Euro im Monat gibt. Daraufhin habe ich dann zurückgeschrieben, wenn Sie mir sagen können, wie ich davon im Monat leben kann, komme ich gerne zum Vorstellungsgespräch. Damit hatte sich das Ganze natürlich erledigt.
Volontariat oder Trainee-Gehälter liegen bei einigen 100 bis 1.500 Euro im Monat, sagt Klaus Merten. Zumeist bezahlen Unternehmen etwas besser als Agenturen. Tina Hemmel fand dennoch ein faires Angebot bei einer PR-Agentur in Münster. Hier berät sie verschiedene Kunden.
Schönen guten Tag, Herr Meier. Ich wollte mit Ihnen ganz gerne die kommenden Themen besprechen.
Als Bindemitglied zwischen Unternehmen und Medien erstellt Tina Hemme PR-Maßnahmen, schreibt Pressemitteilungen und pflegt den Kontakt zu Journalisten. Fast täglich bleibt sie länger, als es der Arbeitsvertrag eigentlich vorsieht. In Agenturen ist das normal, sagt Klaus Merten.
Also ich kenne einen ganz großen Agenturinhaber, der sagte, wenn ich wissen will, wie gut meine Leute sind, dann komme ich nach 21 Uhr und gucke, wer da noch da ist. Das ist nicht Standard. Aber das hängt mit dem Agenturjob zusammen. Wenn der Kunde noch anruft, sagt, ich brauche bis morgen früh das und dies und jenes, und die Agentur sagt, können wir nicht, dann riskiert die Agentur einiges. Das heißt, die Agenturen werden ausgebeutet und die geben die Ausbeutung so portionenweise weiter an ihre Mitarbeiter.
Die Arbeitgeber von Tina Hemme waren entgegenkommend. Sie finanzierten ihr ein berufsbegleitendes Fernstudium zur Kommunikationsmanagerin. Verschiedene Akademien bieten ein solches Studium an. Es kann einen Hochschulabschluss im Fach Kommunikationswissenschaft ergänzen. Die junge Frau aus Münster hat inzwischen die Prüfungen erfolgreich abgeschlossen, ebenso ihr Volontariat. Sie wurde als PR-Beraterin übernommen. In einigen Jahren kann sie zur Seniorberaterin aufsteigen. Auch der Wechsel in eine Pressestelle ist denkbar. Ein Pressesprecher hat oft eine machtvolle Position, sagt Klaus Merten.
Ich kenne einen PR-Manager, der sagte dann, wenn die beschließen, irgendwas, was ich dann nicht umsetzen kann oder was ich in der Öffentlichkeit nicht vertreten kann, dann sage ich, dann mache ich das nicht. Und dann geht der ganze Vorstand in die Knie und sagt, wie müssen wir es denn dann machen? Dann gibt er ihnen vor, was sie machen müssen. Ne? Wenn man was kommunikativ nicht überbringt, dann hat man in der Mediengesellschaft, ich sag mal, schon halb verloren.
Eine Anstellung als Pressesprecher ist in der Regel ein Vollzeitjob. Wer flexible Arbeitszeiten wünscht, sollte erwägen, freiberuflich zu arbeiten. Möglich ist es, als Selbstständiger seine PR-Dienstleistungen anzubieten.
Wenn die Unternehmen oder die Abnehmer solcher Pressemitteilungen, solcher Presseerzeugnisse, also Aufsätze, Berichte, sonst was, wenn die sehen, das ist handwerklich gut gemacht, dann haben Sie eine Chance. Die ersten drei Jahre müssen Sie Klinken putzen und sagen, guck mal, ich kann es doch ganz toll, und dann läuft es besser.
Bisher, so Klaus Merten, ist diese Form der Selbstständigkeit noch wenig bekannt. Doch sei es gut möglich, dass sich das in den nächsten 3 bis 5 Jahren ändern wird.
Und damit das funktioniert, brauchen die Studenten ganz viel Praxiserfahrung. Und die können sie bekommen, wenn sie so Stippvisiten in Unternehmen machen. Viele Studenten wollen und müssen Praktika machen, um überhaupt ein Gespür dafür zu bekommen, welcher Job später der richtige sein könnte. Das Problem ist aber, die neuen Bachelorstudiengänge, die sind so kurz, dass viele Studenten gar nicht so viele Praktika schaffen. Und es ist auch schwer, eine Praktikumsstelle zu finden, die zu den eigenen Bedürfnissen passt. Denn man weiß ja vorher nicht so genau, was einem in dem Unternehmen seiner Wahl erwartet. Ein paar Studenten der Universität Witten-Herdecke, die wollen das ändern. Die haben eine Internetplattform ins Leben gerufen, auf der Praktikanten ihre Erfahrungen bewerten können. Auf meinpraktikum.de können sie Sterne von 1 bis 5 dafür geben, ob sie sich gut aufgehoben fühlten, ob die Aufgaben stimmten und ob sie gut ins Team aufgenommen wurden. Einen der Macher dieser Seite, den habe ich in dieser Woche an der Universität Witten-Herdecke besucht. Und zwar war das Daniel Pütz. Und ich habe ihn gefragt, wie die Studenten überhaupt darauf gekommen sind, das Internetportal zu gründen.
Ja, das war ganz lustig. Wir saßen letztes Jahr im Februar, März in Hamburg in einer Kneipe zusammen und haben uns halt über unsere eigenen Praktikumserfahrungen ausgetauscht und gesehen, dass es gar nicht so eine tolle Möglichkeit gibt, um zu sehen, wo lerne ich wirklich was, wo werde ich wertgeschätzt. Und sind dann so auf die Idee gekommen, mein Praktikum zu gründen.
Welche Erfahrungen habt ihr denn selber mit Praktika gemacht?
Ja, wir haben die unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht in großen und kleinen Betrieben und haben halt dann auch gesehen, dass man anhand einer Unternehmensgröße oder anhand des Images eines Unternehmens gar nicht darauf schließen kann, ob ein Praktikum dort gut ist oder ob es schlecht ist und ob es vor allem zu meiner persönlichen Situation und meiner beruflichen Perspektive passt.
Und du meinst auch, das ist auch schwer, das mit Unternehmen auch im Vorfeld zu klären, ob das alles so passt, weil es doch irgendwie auch anonym ist, die Bewerbung, oder was ist für Studenten auch die Schwierigkeit, ein Praktikum so zu gestalten, wie man es gerne möchte?
Ja, ich glaube, die Hauptschwierigkeit auch für Unternehmen liegt darin, den Studenten ein Praktikum zu bieten, das halt wirklich zu den Studenten passt. Also am Anfang des Studiums suche ich zum Beispiel ein Praktikum, wo ich vielleicht eine bessere Betreuung habe, wo ich mehr an die Hand genommen werde. Und genau das möchte ich halt am Ende des Studiums oder wenn ich schon mehrere Praktika absolviert habe, eben nicht. Da möchte ich halt nicht, dass mir jeden Tag einer über die Schulter guckt, sondern eigenverantwortlich arbeiten oder auch eigene Projekte übertragen bekommen, für die ich dann verantwortlich bin.
Habt ihr denn das Gefühl, dass man solche Sachen schon auch mit Unternehmen aushandeln kann, dass die auch offen sind für eure Wünsche und eure Bedürfnisse?
Also wir gehen davon aus, dass besser als die Unternehmen diese Informationen von Studenten, die schon dort waren im Unternehmen, die erzählen können, wie es war, wie die Erlebnisse von ihnen waren, dass die das viel besser erzählen können als Unternehmen. Und auf unserer Deutschlandtour letztes Jahr haben wir auch mit vielen Studenten gesprochen, die sich genauso einen wirklich authentischen Einblick gewünscht haben, wodurch wir jetzt auch ganz neu seit ein paar Wochen den Einblickereiter haben, auf den einfach mal ein Student, der in einem Unternehmen war, erzählt, wie es war, mit ein paar Fotos von seinem Arbeitsplatz. Und das gibt dann nochmal einen viel besseren und umfassenderen Einblick als die Bewertungen alleine.
Dafür habt ihr dann auch die Seite gegründet, meinpraktikum.de. Wie funktioniert die denn genau?
Ja, auf der einen Seite können Studenten, die schon ein Praktikum absolviert haben, dieses in ziemlich differenzierter Weise bewerten auf dem Portal. Diese Bewertungen stehen dann für alle kostenlos und anonym zur Verfügung. Und darüber hinaus wird die Seite noch erweitert durch Unternehmensinformationen. Das heißt, Unternehmen können auf der Seite meinpraktikum.de Interviews online stellen, Fotos, Videos, Praktikanten auch interviewen und somit zusätzlich zu den Bewertungen halt noch mehr Informationen den Bewerbern zukommen lassen.
Zahlen die Unternehmen auch dafür, dass sie dann auf eurer Seite sowas schalten dürfen? Und wenn ja, wie hoch ist das?
Ja, um die Servergebühren zu unterhalten und die Seite halt auch weiterentwickeln zu können, bezahlen die Unternehmen dafür einen Obolus und der richtet sich allerdings nach der Größe des Unternehmens, damit auch kleinere Unternehmen und gerade der Mittelstand auf dem Portal präsent sein können.
Ist denn dann so, dass Studenten sich überhaupt auch kritisch äußern können? Ist das von euch auch gewünscht oder werden dann auch Bewertungen bevorzugt, die dann zu dem Auftritt des Unternehmens passen, also dass es doch ein bisschen positiver ist?
Nee, also wir nehmen gute wie schlechte Bewertungen an und Unternehmen, das versprechen wir auch den Studenten, haben keinerlei Einfluss auf die Bewertungen. Also da kann kein Unternehmen kommen und sagen, die passen uns jetzt aber nicht die Bewertung, das lässt uns irgendwie in einem schlechten Licht dastehen, nimmt die mal bitte raus, das machen wir nicht und das sagen wir auch ganz offen.
Kannst du auch mal die Kriterien ein bisschen beschreiben und wie ihr die ausgewählt habt?
Ja, da saßen wir mit vielen unserer Kommilitonen zusammen und haben auch auf der Deutschlandtour nochmal mit vielen Studenten gesprochen, was ist ihnen wirklich wichtig bei der Auswahl eines Praktikums. Und so sind wir dann nachher auf die Kriterien gekommen, die jetzt auf dem Portal zu finden sind. Das geht von mit meinen Verbesserungsvorschlägen wurde sich ernsthaft auseinandergesetzt, meine Arbeit wurde wertgeschätzt und ich wurde als vollwertiges Teammitglied behandelt.
Wie fallen denn die Bewertungen aus in der Regel? Weil ich habe mal durchgeklickt und mir ist aufgefallen, viele waren doch sehr positiv. Also es gab schon sehr, sehr gute Noten. 4 bis 5 Punkte, glaube ich, können die vergeben maximal. Ne? Wie ist denn so euer Eindruck, was von den Praktikanten generell zurückkommt im Moment an Unternehmen?
Also es ist eigentlich alles dabei, von ganz großer Unzufriedenheit bis überschwänglichem Lob findet man alles auf meinpraktikum.de. Und insgesamt, wenn wir das mal über alle Bewertungen drüber gucken, dann sieht man schon, dass die Großzahl oder zumindest die Mehrheit der Bewertung doch positiv ist.
Und was wollt ihr damit genau schaffen? Also ihr wollt das so transparent auch machen, also dass jetzt ein Unternehmen, wo Praktikanten gut sich aufgehoben fühlen, dass die vielleicht auch bekannter werden, dass dadurch auch Studenten ermuntern werden, sich zu bewerben? Oder was ist auch euer Ziel mit dieser Seite?
Also das Ziel von meinpraktikum.de ist es, die richtigen Bewerber an die richtigen Unternehmen zu vermitteln. Weil ja gerade im Bereich demografischer Wandel, das ist ja momentan eines der großen Schlagwörter unserer Zeit, wird es halt schwieriger, die passenden Fachkräfte an sich zu binden. Und mit dem Portal meinpraktikum.de soll halt jeder gucken können, was passt zu meiner Persönlichkeit und was passt zu meiner beruflichen Perspektive. Und das Unternehmen oder ein Unternehmen hat halt da die große Möglichkeit, schon einen Bewerber oder einen Mitarbeiter frühzeitig ans Unternehmen zu binden und muss nicht erst um ihn kämpfen, wenn er dann als High Potential nach dem Studium auf den hart umkämpften Arbeitsmarkt kommt. Das heißt, wenn ich frühzeitig schon die richtigen Mitarbeiter finde, kann ich eigentlich dann nur gewinnen als Unternehmen und als Student natürlich auch, wenn ich da frühzeitig schon meinen Arbeitgeber gefunden habe, ist das natürlich auch eine schöne Sache.
Habt ihr denn schon Rückmeldungen bekommen von Unternehmen, wie die das finden? Weil ich weiß, so Portale wie meinprof.de oder spickmich.de, die sind ja, das hat sich an Lehrer gerichtet, die sind ja nicht so richtig gut angekommen. Habt ihr schon Rückmeldungen von Unternehmen bekommen, wie die das finden?
Also bis jetzt haben wir ausnahmslos gute Rückmeldungen von Unternehmen bekommen. Die finden das super und wollen das Portal auch zur Qualitätssteigerung im Unternehmen halt einsetzen. Und von daher sehen wir momentan eigentlich ja auf Firmenseite und auch auf Studentenseite eigentlich nur eine gute Entwicklung.
Mittlerweile gibt es 2000 Bewertungen von mehr als 1000 Unternehmen. Teilweise sind die Unternehmen, gibt es aber erst eine Stimme. Ne? Also das habe ich gesehen, ich habe mal jetzt bei den Kölner Unternehmen geguckt, weil ich da jetzt auch gerade herkomme. Also manchmal haben die ja erst eine Stimme. Ab wann ist es denn repräsentativ oder soll es auch gar nicht wirklich repräsentativ sein?
Ja, wir hoffen natürlich, dass das Ganze noch zunehmen wird und auch jedes Unternehmen nachher mehrere Bewertungen hat. Und es ist natürlich bei kleineren Unternehmen schwieriger, da schnell viele Bewertungen zu bekommen. Aber bei den großen Unternehmen sehen wir heute, ich glaube, BMW hat schon über 30 Bewertungen. Und da lässt sich dann doch schon ganz gut was erkennen als Student.
Die Internetplattform meinpraktikum.de wird im Moment aufgebaut. Praktikanten können da Noten für Praktika vergeben. Und ich habe in dieser Woche Daniel Pütz getroffen. Das ist einer der Gründer der neuen Internetseite. Medienwelt. Die ist ja im Moment im Wandel. Vor ein paar Jahren, da war es noch das Fernsehen, über das alle geschrieben und auch oft geschimpft haben, weil es ja vermeintlich die Menschen auch verdummen kann. Und im Moment, da erleben wir einen Wandel zu einer Medienwelt, die mehr von Online-Medien geprägt ist. Und da staunen immer alle darüber, was Online-Medien alles möglich machen können. Das konnte man zuletzt ganz gut sehen bei den Ereignissen in Ägypten und Tunesien. In Tunesien, da haben die Unruhen begonnen, weil es gab einen Früchtehändler, der hat sich irgendwann aus Protest vor den Obrigkeiten angezündet. Das hat Protest in seiner kleinen Stadt gegeben und daraufhin haben sich dann die Menschen über Twitter verabredet und haben Proteste organisiert und das ist dann in andere Länder übergeschwappt. Was Online-Medien für diese politische Kommunikation bedeuten, dazu forscht Gerhard Wowe. Er leitet das Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaften an der Uni Düsseldorf und Andrea Lug, die hat ihn besucht.
Die politischen Umstürze in Ägypten und Tunesien wären ohne Online-Medien so nicht möglich gewesen. Die Zeiten, in denen Bürger nur Zuschauer abgeben, sind vorbei. Früher war die Verbreitung von Texten und Fotos den großen Zeitungen und Fernsehsendern vorbehalten. Heute kann praktisch jeder Bürger, jede Initiative oder Interessengruppe über soziale Netzwerke die ganz große Öffentlichkeit erreichen. Ohne großen finanziellen Aufwand, siehe zum Beispiel Stuttgart 21. Die digitalen Medien mischen überall mit und mischen ordentlich auf. Und darauf müssen sich auch die Politiker einstellen, sagt Gerhard Fowe.
Und natürlich geraten sie enorm unter Druck, dass sie also von solchen auch sehr hektischen Ausschlägen in der öffentlichen Erregung natürlich dann unter Druck gesetzt werden. Also sehen wir ja jetzt bei allen Punkten, die wir jetzt haben, wie also Online-Medien den Entscheidungsdruck, also auch den Beschleunigungsdruck vergrößert haben und wie Politik viel schneller reagieren muss als früher. Hektischer.
Gerhard Fowe untersucht dieses Phänomen im Rahmen eines Projektes, das die Deutsche Forschungsgemeinschaft finanziert. Mit seinen Mitarbeitern vergleicht er Daten darüber, wie Menschen sich früher informiert haben und wie sie es heute tun und versucht vorauszusagen, wie sie es in Zukunft tun werden. Auch Befragungen gehören zum Projekt, etwa darüber, wie Leute sich informieren, bevor sie bei einer Wahl für eine bestimmte Partei stimmen. In der Medienwelt, sagt Fowe, gab es immer wieder Veränderungen, die auch die politische Kommunikation verändert haben, etwa die Einführung des Privatfernsehens. Doch das Aufkommen der Online-Medien ist schon etwas Besonderes, meint Fowe. Das habe zum Beispiel der Fall zu Gutenberg gezeigt.
Wenn innerhalb von 2 Tagen 16.000 Unterschriften unter eine Petition zustande kommen und damit also auch ein massiver Druck ausgeübt wird, das hat schon eine neue Qualität.
Meine Damen und Herren, ich habe in einem sehr freundschaftlichen Gespräch die Frau Bundeskanzlerin informiert, dass ich mich von meinen politischen Ämtern zurückziehen werde und um eine Entlassung gebeten.
Werden sich Bürger über neue Wege der Kommunikation auch mehr an Politik beteiligen? Kann jetzt jeder die politische Kommunikation beeinflussen, wenn er nur will? Und werden Parlamente und Präsidenten künftig im Internet gewählt? Alles Fragen, die zum Arbeitsfeld der Kommunikationswissenschaften gehören. Und obwohl in bestimmten Altersgruppen der Zugang zum Internet schon bei 100% liegt, meint Fowe, müssen die Menschen erst noch ein Gefühl dafür bekommen, welche Wirkungen man mit Online-Medien erzielen kann. Was über Online-Medien verbreitet wird, wirkt manchmal authentischer, als es ist.
Durch diesen stärker interaktives, nicht nur Image, sondern auch die interaktiven Elemente, die es dabei gibt, hat es natürlich schon etwas des Nicht-Organisierten, des Authentischen. Das machen sich natürlich politische Organisationen jetzt gerade wieder zunutze, indem sie sozusagen so tun, als seien sie authentisch. Hat einen nicht etablierten Anstrich, wenn ich sage, obwohl natürlich auch dahinter in hohem Maße gut organisierte Plattformen stehen. Also wenn Sie an Google denken, da haben Sie natürlich auch einen starken Player, der also dann auch durchaus die öffentliche Meinung über die Möglichkeiten, die er hat, beeinflusst.
Und natürlich versuchen das auch Politiker in ganz unterschiedlichem Maße. Manche nennen sich schon Internetminister, wie der jetzige Verteidigungsminister Thomas de Maizière oder Familienministerin Christina Schröder, die auch twittern und bei Facebook sind. Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner dagegen kämpft gegen Google Street View und meldete sich bei Facebook ab. Ob Politik in Zukunft ohne Internet überhaupt noch gehen wird, ist fraglich. Aber wie sich dadurch Politik und politische Entscheidungen tatsächlich verändern werden, ist unklar.
Ob sie jetzt inhaltlich andere Entscheidungen treffen unter dem größeren Zeitdruck und ob sich sozusagen jetzt bestimmte Interessengruppen stärker durchsetzen, das wäre ein Punkt, den man tatsächlich untersuchen muss. Das ist eine ganz schwierige Frage, das also vernünftig zu untersuchen.
Übrigens, was die Politiker mit den Ergebnissen seiner Forschung anstellen, ob sie daraus Lehren ziehen oder ihre Kommunikation verändern, ist Gerhard Fowe und seinen Mitarbeitern gar nicht so wichtig.
Wir sind jetzt mit Leib und Seele Grundlagenforscher. Also nicht, weil wir das andere sozusagen nur mit spitzen Fingern anfassen, sondern weil das unserem Naturell jetzt eher entspricht. Sonst wären wir nicht an der Universität, sonst wären wir in einer Agentur oder bei einem politischen Akteur in der Anwendungsorientierung.
Andrea Luk hat Gerhard Fowe getroffen. Er leitet das Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaften an der Universität Düsseldorf. Die politische Kommunikation, es ist nur ein Schwerpunkt, den es im Fach Kommunikationswissenschaften gibt. Julia Beiswenger, die hat sich für D-Radio Wissen in dieser Woche ausführlich mit dem Fach beschäftigt. Und mein Kollege Alex Buchwald wollte von ihr wissen, welche Unterschiede es denn an den Hochschulen gibt.
Im Grunde genommen hat man in den vergangenen Jahren versucht, diese Unterschiede möglichst gering zu halten. Also man versucht überall die Journalismusforschung anzusprechen als einen Bestandteil von Kommunikationswissenschaft. Überall wird die Medienwirkungs- und Mediennutzungsforschung angesprochen oder auch ganz wichtig Methoden der empirischen Sozialforschung. Also Studenten müssen lernen, Fragebögen zu erstellen oder auch auszuwerten. Unterschiede ergeben sich dann vor allem über die Professoren und ihre Schwerpunkte. Also ich kann mal ein Beispiel geben. In den letzten Jahren war die Kommunikation im Gesundheitswesen wichtiger geworden, einfach weil da mehr Wettbewerb eingetreten ist. Und da gibt's natürlich Kommunikationswissenschaftler, die das erforschen, zum Beispiel in München oder auch in Erfurt und Hamburg. Und da werden natürlich dann auch mehr Seminare zu angeboten, während das an anderen Universitäten, wie zum Beispiel in Münster, nicht unbedingt der Fall ist. Das heißt, das hängt stark auch davon ab, wofür sich die einzelnen Professoren interessieren.
Muss man denn nun Kommunikationswissenschaft studiert haben, um das beruflich zu machen, also so wie ein Arzt Medizin studiert haben muss?
Nein, auf keinen Fall. Es gibt in diesem Bereich auch viele Abgänge anderer Studiengänge, zum Beispiel Politologen, Germanisten, BWLer auch. Man hat natürlich einen Vorteil, wenn man tatsächlich Kommunikationswissenschaft studiert hat, weil das am besten darauf vorbereitet. Und es gibt andererseits die Möglichkeit, gerade für Quereinsteiger Weiterbildungsseminare zu besuchen oder auch ein Fernstudium zu machen. Da gibt es verschiedene Akademien und Schulen, die so ein Fernstudium anbieten. Das dauert in der Regel ein Jahr.
Was sind das für Akademien?
Da gibt es verschiedene, zum Beispiel die Deutsche Presseakademie in Berlin oder auch die Complus Akademie in Münster oder zum Beispiel die Fernschule in Weber in der Nähe von Bremen. Wichtig ist, dass diese Akademien und Schulen Geld nehmen natürlich für ihr Fernstudium. Das kann ganz unterschiedlich teuer sein. Die Fernschule Weber zum Beispiel, da sind das unter 2.000 Euro, während dann andere Akademien tatsächlich 4.000, 5.000, 6.000 Euro nehmen. Da ist es tatsächlich wichtig, auch den Arbeitgeber zu fragen, ob der vielleicht mitfinanziert.
Also, weiß nicht, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, meine Freizeit ist jetzt ein bisschen dünner. Wie ist denn das mit so einem Fernstudium? Ist das immer gleich aufgebaut?
Sehr ähnlich auf jeden Fall. In der Regel gibt es Studienbriefe, das kann wöchentlich sein oder auch einmal im Monat, dann ist natürlich etwas umfangreicher. Und diese Studienbriefe beinhalten einmal Texte, die gelesen werden müssen, die befassen sich mit dem Beruf natürlich, mit PR und Öffentlichkeitsarbeit. Und zusätzlich finden meistens auch noch Seminare statt, die dann vor Ort stattfinden. Das heißt, man muss noch mal 2, 3 oder 4 Mal im Jahr da an diesen Studienort und 3, 4, 5 Tage an Seminaren teilnehmen.
Oh Julia, findest du das nicht ein bisschen anstrengend? Das klingt irgendwie nach ganz schön viel.
Das ist tatsächlich relativ aufwendig. Also eine Woche in der Woche sollte man so 18 Stunden einplanen für so ein Studium. Ich habe mal mit einer Germanistin gesprochen, die ein Volontariat bei einer PR-Agentur gemacht hat und gleichzeitig eben ein Fernstudium absolviert hat. Und die sagte,
dieses Fernstudium neben der normalen Arbeit war sicherlich nicht immer leicht. Also das heißt, man muss sich da wirklich abends teilweise an den Schreibtisch nochmal zwingen, dann natürlich auch am Wochenende. Aber auf der anderen Seite ist es auch genau das, was ich lernen wollte. Es war sehr, sehr interessant.
Das Tina Hemme, eine, die also genau das macht. Was sind dann das jetzt für Typen? Also jetzt, wenn wir mal so richtig die Klischeekeule rausholen, was sind das für Menschen, die Kommunikationswissenschaft studieren?
Ja, man kann im Grunde genommen sagen, dass schon das Fach darauf hinweist, es sind kontaktfreudige und kommunikative Menschen. Also überdurchschnittlich offen, gehen auf Menschen zu, trauen sich auch am Mikrofon zu sprechen. Viele sind auch sehr redegewandt. Ich habe selber mich teilweise gewundert, mit welcher Eloquenz 19- bis 20-Jährige schon auf Fragen geantwortet haben, die ich ihnen gestellt habe im Rahmen dieser Reihe. Also man kann fast sagen, Menschen, die Kommunikationswissenschaft studieren, die sind selber relativ kommunikativ, und fühlen sich einfach auf diesem Bereich auch wohl.
Das war unser Überblick über das Fach Kommunikationswissenschaft. In der nächsten Woche, da haben wir wieder einen neuen Studiengang für Sie. Und da geht es dann um Studenten, denen sagt man andere Charaktereigenschaften nach. Das sind dann Tüftler, Forscher, Entdecker. Und zwar geht es um den Studiengang Biotechnologie. Da geht es dann zum Beispiel um den Einsatz von lebenden Organismen, etwa in Lebensmitteln. Täglich ab 13:30 können Sie über den Studiengang etwas erfahren. Und tschüss für heute, sagt Britta Mersch. Thank you.